Die Übertragung scheint in Ordnung zu sein, oder nicht? Danke. Das Thema für diese Stunde: Endzeitgemeinde. Das Gesamtthema der Prophet Daniel, Unterthema für meine 3 Stunden, wenn ich so sagen darf: die Geheimnisse des Evangeliums für die Endzeitgemeinde Jesu Christi. Endzeitgemeinde Jesu Christi. Da dürfen wir uns fragen, wann läuft diese Endzeit für die Gemeinde Jesu Christi? Für diese Endzeitgemeinde Jesu Christi gilt das Wort des Apostels Paulus in Bezug auf die Entrückung: wir, die wir übrig bleiben bis zu diesem Geschehen. Da wurde dem Apostel Paulus zur Last gelegt, er hat auch gemeint, er sei auch dabei, und die vielen, die damals lebten. Der Geist Gottes gestattet keinem seiner Propheten, eigener Meinung zu sein. Und auch uns ist nicht gestattet, nach der Schrift eine eigene Meinung über das prophetische Wort zu bilden, als echt auszugeben, sondern es ist der Heilige Geist, der das alles in göttlicher Vollkommenheit, ob schon sich menschlicher Worte bedienend, er spricht ja mit uns, und in der Heiligen Schrift nicht mit Engelzungen oder einer uns unbekannten himmlischen Sprache, sondern mit menschlichen Worten bedient er sich, lässt er sich herab. Und trotzdem ist die Wahl der Worte und Aussprüche Gottes so vollkommen wie eine Rechnung, die stimmt, einfach stimmt. Bis auf Jota, bis auf 1. In jeder Hinsicht. Mathematische Präzision. Also, wir, die wir übrig bleiben, bis zur Entrückung der Gemeinde Jesu, hat der Heilige Geist so formuliert, in dieser Gegenwartsform, wir, die wir übrig bleiben, und zeitlich so festgelegt, dass es dann stimmt, wenn die Dinge laufen. Wir verstehen sofort, um was es geht, wenn ich sage, wenn Paulus geschrieben hätte, wie wir es für richtig gefunden hätten oder haben würden. Wenn dann einmal diejenigen, die noch leben werden, wenn die Zeit der Entrückung gekommen ist, wenn er so geschrieben hätte, dann wären wir thronzufrieden oder würden es als richtig erachten. Angenommen, die Entrückung finde in der folgenden Nacht statt. Und wir lesen heute, was? Dann einmal, wenn dann die Zeit gekommen sein wird, dass die Entrückung durchgeführt wird, dann werden wir heute, die Entrückung erleben, irregeführt. Dann würden die Gläubigen heute, die Entrückung erleben, die Entrückung nach solchen Formulierungen der Zeit nach, noch in ferne Zeiten in fernen Zeiten sehen müssen. Und dann wären sie die Betrogenen. Zweites Beispiel. Wir kennen alle gut die wunderbaren Worte, Aussprüche Gottes in Jesaja 53. Da ist alles in der Vergangenheitsform geschrieben. Fürwahr, er wurde geschlagen. Man hielt ihn für als von Gott geschlagen. Er nahm auf sich, er trug unsere Sünden und ging hin als Lamm und verstummte vor seinem Scherer und so weiter. Alles in der Vergangenheitsform. Dabei war es noch gar nicht geschehen. Warum hat der Heilige Geist hier die Vergangenheitsform gewählt? Weil er wusste, verstanden wird die Sache erst, wenn es geschehen ist. Stimmt's? Also so geschrieben in der Form, dass es dann aktuell ist und uns dient, zu der Zeit, da wir von dem wunderbaren Geschehen Golgatha Kenntnis nehmen, ein Verständnis bekommen, die Rechtsgrundlage, die neu gelegt ist. Soweit diesen Gedanken, wir, die wir übrig bleiben, und das sind wir. Ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht, aber unsere Jungmannschaft wird es erleben und viele von uns, und ich vielleicht auch noch. Endzeit, Ende dieses Zeitalters ist da gemeint. Nicht etwa, wie man immer wieder hört, vom Ende der Welt, also vom Ende der Schöpfung überhaupt. Nein. Wir leben heute am Ende dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters. Währenddem bis ans Ende unser wunderbarer Gott den Erzfeind Satan noch ehrt mit seinen eigenen Gottestiteln. Satan wird von unserem Gott und Vater bis heute, bis zum Ende dieses Zeitalters angesprochen, bezeichnet, er ist der Gott. Das gleiche griechische Wort Theos. Er ist der Gott und der zweithöchste Titel ist Fürst. Der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters, und fünfmal wird er Achon, das ist das griechische Wort für Fürst, der Achon dieses Kosmos, der Fürst dieser ganzen Schöpfung genannt. Wir sind irregeleitet unter dem Begriff Fürst, indem es ein Fürstentum Liechtenstein gibt, Nachbarstädtchen neben der kleinen Schweiz, und dann noch ein Fürstentum da am Mittelmeer unten, Monaco, Fürst von Monaco, vollständige Irreführung, die göttliche Höhe des Begriffes Fürst, entnehmen wir die Bedeutung, die Stellung im Buch der Offenbarung, wo geschrieben steht, Christus ist der Fürst der Könige. Und aller Fürstentümer und Gewalten und Kosmokratoren, Weltbeherrscher, ist er der Fürst. Gott, höchste Bezeichnung, Fürst, zweithöchste. Dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters. Und dieses gegenwärtige böse Zeitalter begann nicht vor 2000 Jahren nach der Schrift, wie ich lange Zeit meinte, sondern schon in den Tagen Noahs. Begann mit oder nach der globalen Flut, der Sintflut. begann das gegenwärtige böse Zeitalter. Wir wissen ja, kaum war hat die Menschheit sich dort wieder vermehrt, schon taucht da der große Jäger auf, der Hamite Nimrod. Lass uns einen Turm bauen, dessen Haupt in den Himmel sei, und so weiter. Babel, Ninive, gebaut durch den Hamiten namens Nimrod. Dort begann das gegenwärtige böse Zeitalter und endet jetzt ums Jahr 2000. Gleichbedeutend mit dem immer wiederkehrenden biblischen Zeitausspruch, Zeitbezeichnung, am Ende der Tage wird es geschehen, gleichbedeutend sind die immer wiederkehrenden Worte Jesu, und es wird geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Was meint er da für Tage? Genau wieder das Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters. Die Tage des Sohnes des Menschen. Was da geschehen wird. Am Ende der Tage, immer wiederkehrende Bezeichnung in Bezug auf Zeitfragen im Alten Testament. Am Ende der Tage wird es geschehen. Schon als der sterbende Vater Jakob seine 12 Söhne segnete, sprach er, tretet herzu, ist ein wichtiges Wort, und ich will euch verkündigen, was euch am Ende der Tage widerfahren wird. Also bitte einmal genau noch einmal nachlesen, das heißt, was die 12 Stämme Israels, was die 144.000, je 12.000 aus allen Stämmen Israels erleben werden in dieser letzten kurzen Frist von wenigen Jahren noch, oder Jahrzehnten höchstens eins oder zwei. Was euch am Ende der Tage widerfahren wird, schon dort. Und so geht es durch das ganze Alte Testament. Da stellt sich für uns die Frage, ja, was versteht die Schrift. Wie dürfen wir das verstehen? Ich habe für mich eine Teilantwort. Da wir wissen, dass vom Fall Adams, des ersten Menschen, bis zum Jahre 2000 unserer Zeitrechnung ziemlich genau 6000 Menschenjahre abgelaufen sind, und wir lesen im Psalm 90 im Original von Petrus zweimal wiederholt, dass vor Gott 1000 Jahre Menschheitsgeschichte, für Gott ein Tag Bedeutung hat, ein Tag bedeutet. Vor dem Herrn sind 1000 Jahre Menschheitsgeschichte wie ein Tag. Ein Gottestag. Für uns 1000 Jahre. Petrus greift das heraus. Dies eine aber, Geliebte, spricht er die Briefempfänger an, dies eine aber sei euch, Geliebte Gottes, nicht verborgen. Wenn ich als Opa meinen Enkeln etwas erzähle und sage, Kinder, was ich euch jetzt sage, das weiß noch niemand. Glaubt ihr, dass die Ohren spitzen? Aha. Aber wir Frommel, wir sind so flachgelegt, so eisheilig. Ja, also uns berührt solches nicht mehr groß. Nicht? Aber so steht geschrieben. Dies eine Geliebte sei euch nicht verborgen, dass vor Gott 1000 Jahre sind wie ein Tag. Das Wörtchen ein ist betont und ein Tag wie 1000 Jahre. Warum das Wörtchen ein betont ist, darf ich jetzt nicht stehen bleiben. Ich darf nur ergänzen. Dort, wo wir lesen, wo die Elberfelder übersetzt, und Gott sprach, es werde Licht. Und es dann heißt, erster Tag, da steht nicht erster Tag, sondern da steht wieder im Hebräischen betont,
ein Tag. Gab es dort schon Menschen an dem einen Tag? Nein. Aber war der Herr schon da? Ein Tag vor dem Herrn ist für uns Geschöpfe 1000 Jahre. Ich weiß, wie lang die 7 Schöpfungstage gehen. Und wie lange Adam und Eva im Paradies waren. Schon, die hatten schon einmal ein 1000-jähriges Reich erlebt im Kleinen. Nebenbei. Für uns ist es interessant, nur damit wir, wenn wir von einer Endzeitgemeinde sprechen, im Sinne, wir gehören dazu, müssen wir doch einigermaßen orientiert sein, ne? Biblisch. Diese 6000 Jahre vom Fall Adams, denn die Schrift zählt, beginnt erst zu zählen, von dem Moment an, wo der Tod wirksam geworden ist. Muss Gott auch seine Tage zählen? Hat er keinen Anfang und kein Ende? Da hört jedes Zählen auf. Die Tage meiner Hinfälligkeit sind so und so viele. Also, diese 6000 Jahre Menschheitsgeschichte sind 6 Gottestage. Ich darf sagen, dieser Ausspruch, 1000 Jahre wie ein Tag wie 1000 Jahre, habe ich selber lange Zeit so gelesen und war befriedigt. Na ja, vor Gott sind kurze Zeiten lang und lange Zeiten kurz. Ne? Ja, das ist eine billige Auslegung. Nein, das ist wieder eine mathematische Gleichung Gottes, in die Werte eingesetzt werden können. Und wenn wir göttliche Werte da einsetzen, dann haben wir eine gewaltige Zeitorientierung vor uns. Das ist nur grundsätzliches Zeugnis. Die 6000 Jahre vor Gott, 6 Tage, bilden also vom Fall Adams bis zu unserem Jahr 2000 eine Gotteswoche von 6 Gottestagen. Was kommt nach einem 6. Tag? Wie? Kommt dann ein 7. Frag nicht so blöd. Warum? Weil im Hebräischen 7 einfach Sabbat heißt. Sabbat heißt 7. Also nach 6 Gottestagen, in welcher eine gesamte Menschheit unter Fluch und Schweiß und Sünde und Tod und Verdammnis ihren Weg jetzt dann gegangen ist, nach 6 Gottestagen, einer Gotteswoche, kommt unweigerlich ein Gottestag eines göttlichen Sabbats, nämlich des tausendjährigen Reiches. Ich frage ja gelegentlich auch, liebe Geschwister, wie lange dauert das tausendjährige Reich? Was? Ich sage, nur einen Tag. Wer hat jetzt recht? Seht mal. Nur einen Tag. Gottes. Jetzt sagt Jesus, wie es war in den Tagen Noahs, wird es wann wieder sein? In den Tagen des Sohnes des Menschen. So. Sonntagsschule. Adam, der erste Mensch, gefallen. 1000 Jahre nach dem Fall Adams erscheint Noah. 2000 Jahre nach dem Fall Adams erscheint Abraham und Lot. Wieder 1000 Jahre später erscheint David und Salomo. 4000 Jahre nach dem Fall Adams erscheint Jesus Christus in Niedrigkeit. Im Jahr 1000 unserer Zeitrechnung wurden die Kreuzzüge der damaligen Christenheit ausgerufen. Und nochmal 1000 Jahre später, unser Jahr 2000. Ende einer Gotteswoche von 6000 Jahren. Wunderbar, wie einfach Gott die Marksteine der Übergänge dieser Jahrtausende gesetzt hat. Noch einmal, Adam, Noah, Lot, Abraham, David, Salomo, Jesus Christus, Kreuzzüge heute, Jahr 2000. Wenn nun ums Jahr 2000 das Ende des gegenwärtigen Zeitalters gekommen wäre, lass das mal, spreche das mal so aus, wäre, dann müsste gelten, wie es war in den Tagen Noahs, 1000 Jahre nach dem Fall Adams, also in den Tagen des Sohnes des Menschen ums Jahr 2000. Jesus fährt weiter, wie es war in den Tagen Lots. Lebte Lot zur gleichen Zeit wie Noah? Nein, 1000 Jahre später. Übergang vom 2. Jahrtausend zum 3. lebten Abraham und Lot, 2000 Jahre nach dem Fall Adams. Wie es war in den Tagen Lots, also wird es wieder sein, wann? Zum gleichen Zeitpunkt, in den Tagen des Menschensohnes, am Ende dieser Zeitalters. Wie war es denn in den Tagen Lots? Was blühte denn da so wunderbar?
Sünde.
Bitte?
Die Sünde,
ja, was für eine Sünde? Die unheimliche Sünde nach dem Fleisch. Mann mit Mann, Weib mit Weib, Verkehr habend, unheimlich. Heute ist ja keine Spur mehr von dem vorhanden. Sind wir heute so weit wie in den Tagen Lots? Damals beschränkt auf das die Paradiesgegend, so war es. Sodom und Gomorra waren wie Eden der Garten Gottes, steht geschrieben. Die hatten satt Brot und alles im Überfluss. Nach welchem Zustand eine Menschheit immer begehrt, nicht wissend, wenn es Gott ihnen schenkt, dass dann die Situation ein Sündenpfuhl entsteht. Das Fleisch kann das gar nicht ertragen. Wie war es denn in den Tagen Noahs? War da auch eine geschlechtliche Verirrung? Und zwar nicht unter Menschen, sondern zwischen Söhnen Gottes von himmlischen Majestäten, die Menschengestalt annahmen und zu den Töchtern der Menschen eingingen und die Riesen gezeugt hatten, die Männer von Ruhm gewesen sind. Die Griechenhelden sagen, und Göttergeschichten sind keine Märchen, wohl verwässert und unzuverlässig geworden. Die biblischen Berichte sind hier ganz klar. Einbrüche der Engelwelt in die, und zwar in geschlechtlicher Weise in die Menschheit. Gibt es heute auch schon so etwas? Noch nie gehört. Nur mal USA. Unheimlich. Also. Tage Noahs, also in den Tagen des Menschensohnes. Tage Lots, Menschensohn. Was stellt denn David dar? Der Mann nach dem Herzen Gottes? David stellt Christus dar als den Kriegsmann Gottes, der alle Feinde zum Schemel seiner Füße lädt. Hat David das gemacht? Ja. Was stellt Salomo dar? Was heißt denn Schlomo? Friedefürst. Salomo in seinem Herrlichkeitsreich ist Modellvorführung für das Friedensreich des tausendjährigen Reiches, das Christus auch in den Tagen des Sohnes des Menschen aufrichten wird. 1000 Jahre später kam Jesus in Niedrigkeit. Äußerlich wie ein Mensch, sogar in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde erfunden, nach außen. Innerlich der Heilige Gottes, der nicht mal wusste, was Sünde ist. Und was lesen wir da? Apostelgeschichte. Alles, was Jesus nur anfing zu tun und zu lehren vor 2000 Jahren, wird er, wenn er kommen wird in großer Macht und Herrlichkeit als Sohn des Menschen, wird er weiterführen, wird er weiter tun und lehren und vollenden. Und was vor 1000 Jahren eine irregeleitete Menschheit meinte, tun zu dürfen oder gar zu müssen, irregeführt in der Weise, wir Christenheit sind jetzt das neutestamentliche Volk Israel, und die Juden und Israel nach dem Fleisch hat von Gott nichts mehr zu gut. Endgültig verworfen. Das war damals die Lehre. Also, das Land der Verheißung gehört wem? Uns Israeliten, die keine sind. Nicht? So. Ihre Führung? So. Und was macht der Herr, wenn er kommt in großer Herrlichkeit? Nein. Was hat der 1948 schon gezeigt und zur Darstellung gebracht? Welches Volk er meint mit Söhnen Israels und Haus Israel und Juda und Jerusalem. Aha. Also, merken wir. Und Adam heißt doch Mensch. Die Tage Adams. Wie wird Jesus genannt? Wie nennt er sich immer mit Vorliebe? Sohn des Menschen auf Hebräisch Ben Adam. Sohn Adams. Also. Und wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit als Menschensohn in den Tagen des Sohnes des Menschen, beginnt er das, was der erste Adam zugrunde gerichtet hat im Ungehorsam, beginnt er das wieder herzustellen. So. Das, was war, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und zwar nicht nur einmal ein Anfang, sondern sechs allein Anfänge zu verschiedenen Zeiten, immer wieder ein anderer Charakter des Geschehens, nicht? Lässt Gott jetzt global und universal in den Tagen des Menschensohnes gleichzeitig zum Glück rasch durchführen. Das ist die Situation. Die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Wir kommen zurück auf das, was wir schon gelernt haben, wo gleichzeitig Unkraut und Weizen geschnitten und dann sortiert wird. Wir haben gelernt, Weizen, Ernte ist die Rettung Israels, wenn der Herr kommt, 144.000, alle die Heilskörperschaften, Weizen, Israel. Deshalb Jesus in Menschengestalt, dem Fleische nach ist er ja aus dem Stamme Juda, nicht über die Maria. Also ein Israeliter. Deshalb Weizen kam. Habe ich schon darauf hingewiesen, dass wenn die Entrückung stattfindet, dann, dass dann die Gerstenernte Gottes durchgeführt wird? Israel ist Weizenernte und wir sind Gerstenernte. Hat das uns etwas zu sagen? Wann fand dann Passafest und sofort anschließend das Fest der ungesäuerten Brote statt? Wann? Bei der Gerstenernte. Wann fand das Fest der Sabbate statt? Genau 50 Tage später, 7 Sabbate später, nach Passa, zur Zeit der Weizenernte. Und was ist denn Fest der Sabbate? 50 Tage nach Passa? Im Neuen Testament ist Passa Golgatha, wo das Lamm geschlachtet wird. Und was geschah 50 Tage nachher? Pfingsten. Das dumme deutsche Wort Pfingsten ist ein verquaktes griechisches Wort, das heißt Pentekoste und heißt 50. Tag nach Golgatha. Pfingsten ist der 50. Tag. Nicht? 40 Tage nach Golgatha fand die Himmelfahrt Jesu Christi statt und am 50. Tag Pfingsten. Geschah zu Pfingsten an diesem 50, am Fest der Sabbate, zur Zeit der Weizenernte in Jerusalem vor 2000 Jahren etwas. Nur Juden waren da, aus allen Herren Ländern, nur Juden waren versammelt. In natürlich noch einzelne Söhne aus den anderen 12 Stämmen. Aber in der Hauptsache nur Juden. Die 10 Stämme waren da noch weg als Ganzes. So. Also, genügt, wir wissen, wir sind Endzeitgemeinde Jesu Christi. Und zur Gerstenernte noch eine feine Ergänzung. Ja, wenn oder da das stimmt, wir sind die Gerstenernte. Ist es wieder so, liebe Geschwister, dass überall, wo in der ganzen Bibel das Wort Gerste vorkommt, wir uns freuen dürfen, uns selber zu entdecken, in dieser und jener uns sonst unbekannten Beziehung. Zu welcher Jahreszeit kehrte die Naomi mit der Schwiegertochter Ruth nach Israel zurück? Ja, wenn wir jetzt bei der Gerstenernte sind, ist da die Antwort nicht schwer zu geben. Naomi hörte, dass Gott wieder im Lande der Väter Nahrung gegeben hat. Und sie kehrt nun zurück mit ihrer Schwiegertochter Ruth. Am Anfang der Gerstenernte, was stellt denn die Naomi dar? Ist sie zur Witwe geworden, diese Schönheit? Aha. Ihr Mann ist gestorben, ihre beiden Söhne sind gestorben, sie ist Witwe. Im Ausland, unter der Nation, von der gesagt wird, einem Moabiter sollst du auf keinen Fall Barmherzigkeit erweisen. Daher kommt die Ruth. Zur Zeit der Gerstenernte kehrt die Witwe mit einer Heidin zurück. Das Land der Verheißung. Lesen wir von ganz Israel auch, wie ist zur Witwe geworden? Die Tochter Zion. Mein Weib, Jerusalem. Wie ist zur Witwe geworden, ganz Israel? Wenn Gerstenernte die Entrückung versteht, ist dann Beginn der Gerstenernte heute vorhanden? Die ist heute vorhanden, weil Israel seit 1948 als Witwe in ihr Land zurückkehrt. Befinden wir uns am Anfang der Gerstenernte? Ich darf hier nicht länger stehen bleiben, als nur noch darauf hinzuweisen, die ganz praktische, gottgegebene Ordnung von Saat und Ernte, von Gerste und Weizen. Du sollst, spricht er den Landmann an, du sollst auf deinem Feld zuerst Weizen säen. Ein Feld, Weizen. Zuerst. Dann sollst du rings um den Weizen Gerste säen. Also was wird zuerst gesät? Weizen. Und was erst an zweiter Stelle? Gerste. Stimmt das? Ist Israel von Gott zuerst gerufen worden als sein Volk und wir aus den Nationen Leib des Christus später zeitlich? Aha. Wie ist aber mit der Ernte? Ja, gerade deshalb musste die Gerste ringsum gesät werden. Warum? Weil die Gerste vor dem Weizen reif ist. Und die Gerste wird geschnitten, bevor der Weizen geschnitten werden kann. Deshalb muss der ringsum sein. Sind die Nationen ringsum Israel? Stimmt das auch? Ist Jerusalem Israel die Mitte? Ah, seht einmal, so etwas. Und jetzt wir selbst. Also, unser Jahr 2000, Übergang von sechs Arbeitsgottestagen für die Menschheit zu einem Sabbattag Gottes für die Menschheit. Bei diesen Übergängen der Zeitalter hat Gott jedes Mal schwere Gerichte durchgeführt. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Weil es sich hier um das gemeinsame Ende von sechs zeitlich verschiedenen Anfängen handelt, gleichzeitiges Ende, gleichzeitige globale und universale Durchführung, gilt hier das Wort Jesu, das sind Tage der Rache Gottes, in welchen alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Gerichtsmäßig. Ja, was steht alles gerichtsmäßig geschrieben vom ersten Blatt des Alten Testamentes fürs ganze Neue Testament? Alles, was bis jetzt geschehen ist an Gerichten Gottes, waren nur Vorerfüllungen. Zerstreut über die Erde oder in Israel. Vollerfüllung. Weissagungen Gottes sind erstens zuverlässig, ganz genau. Zweitens arbeitet Gott mit einer ersten Vorerfüllung, mit einer zweiten Vorerfüllung, damit wir an den Vorerfüllungen das verstehen können, was jetzt gleichzeitig global und universal geschieht. Das, was war, ist das, was sein wird. Was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Alles Aussprüche Gottes, die wir gut tun, zu beherzigen, zur Kenntnis zu nehmen, weil wir heute Endzeitgemeinde das bitter nötig haben, damit nicht auch wir noch verführt werden können. Ein wichtiger Gedanke heute, eine Mahnung, besteht darin, aus der Lehre der Übergänge der Zeitalter, dass Gott nicht ein Zeitalter laufen lässt und sagt, halt, und das nächste Zeitalter beginnt hier. So? Nein. Das laufende Zeitalter läuft aus, und während das ausläuft, lässt Gott das neue kommende Zeitalter schon gleichzeitig mitlaufen. Das hört auf und das läuft weiter in seiner Ordnung. Hier eine Ordnung und da eine andere, neue Ordnung. Und vorher, Zeitalter vor dem, auch eine andere Ordnung. Und das Zeitalter hier, Übergang, in den Tagen Jesu vor 2000 Jahren, ist für uns ein prächtiges Muster, wie die zur Zeit des Übergangs zwischen zwei Zeitalter lebenden Menschen sich gottgemäß verhalten sollten. Nämlich, wir haben das schon gelesen gestern, oder heute, ja gestern.
Das Gesetzeszeitalter geht bis und mit auf Johannes den Täufer. Von da ab wird das Evangelium des Reiches verkündet. Der letzte Vertreter des Gesetzes nach Gottes Ordnung ist Johannes der Täufer, der dann enthauptet worden ist. Wer ist der Vertreter des Evangeliums des Reiches? Jesus Christus in Niedrigkeit. Die wurden ja fast zur gleichen Zeit gezeugt und geboren. Also die zwei verschiedenen Repräsentanten, der eine eines ablaufenden Zeitalters des Gesetzes und der andere eines neuen Zeitalters des Reiches Gottes, leben gut 3 Jahrzehnte gleichzeitig miteinander. Und jetzt die Hauptsache. Was hat Johannes der Täufer von Jesus gesagt? Ja. Hat er etwa gesagt, also der bringt so etwas, was mit dem Gesetz gar nicht zu vereinbaren ist. Ne? Was hat er gemacht? Ich, Johannes, muss abnehmen, ne? Und er muss zunehmen. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Und was sagt Jesus von Johannes? Ja, der Gesetzesmann da, ich bringe euch Evangelium, also so. Und was sagt er? Der größte unter allen vom Weibe geborenen Menschen ist Johannes. Aha. Wie hat einer sich gestellt zum anderen? Einer den anderen höher geachtet als sich selbst. Sagt Jesus auch, ich muss abnehmen? Langsam mit der Antwort. Zu was hat denn Jesus sich selbst erniedrigt? Sich selbst zu nichts gemacht. Völlig der Gottesfülle entleert und so weiter. Bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Mustergültige Darsteller von einem Übergang von einem Zeitalter zum anderen. Das Zeitalter des Reiches hat leider nur gedauert bis zum Tode Christi erstens und dann durch über Pfingsten noch bis zur Zerstörung von Jerusalem. Weil sie ihn verworfen haben, konnte das Reich nicht kommen. Wie ist es nun heute? Endzeitgemeinde. Seit 1948 lässt Gott die Reichsordnungen, weil es wieder einen Staat Israel gibt, einer vorhanden ist, lässt Gott die Reichsordnungen, also des Evangeliums des Reiches, lässt er die wieder anlaufen. Während die Gemeindeordnungen des Leibes Christi in die Vollendung des Leibes Christus auslaufen. Gleichzeitig, bitte, worin besteht jetzt die Gefahr? Die Gefahr besteht nicht nur, sondern die ist schon praktiziert, dass Versammlungen, christliche Versammlungen, israelitische Söhne Israels, die heute schon an Christus glauben, Versammlungen, die im Glauben Jesu Christi stehen, auf Reichslinien laufen heute. Ich sage mal charismatische Bewegung. Gibt's das? Leider werden die verurteilt. Und zwar von uns, also nicht von mir, bitte. Von uns, die in aller Unterwürfigkeit ausgesprochen, einfach durch die Gnade Gottes mehr empfangen haben, durch das Evangelium der herrlichen Gnadenbotschaft unseres glückseligen Gottes, als die Söhne des Reiches, haben wir mehr empfangen. Unendlich mehr. Vergessen, dass wir, die wir, wenn wir schon mehr empfangen haben von unserem Gott, schuldig sind, die zu verstehen und zu lieben und zu achten, die weniger empfangen haben. Anstatt sie zu verurteilen. Reichsordnungen hat Gott schon anlaufen lassen, seitdem es den Staat Israel gibt. Und die haben wir anzuerkennen, wenn es dann da drin Fehlzündungen gibt, die es ja bei uns noch nie gegeben hat, nicht wahr? Gut, dass ihr es lachen könnt. Ne? Bitte schön. Eine wichtige Orientierung für die Endzeitgemeinde Jesu Christi. Sehr vorsichtig zu sein mit Verurteilung von Dingen, die nicht unsere Ordnungen sind, bitte. Das sagen wir deutlich. Aber wenn wir schon mehr Erkenntnis haben sollen und wollen, nicht, dann sind wir schuldig, die anderen nicht nur zu verstehen und anzuerkennen, sondern zu ermuntern. Gestern Abend wurde ich gefragt noch, ja heute, wenn Juden, besonders viele Junge, zum Christusglauben kommen, und überhaupt heute, die gehören doch alle zum Leib des Christus noch. Dann sage ich, ja halt. Nicht nur gibt es in Israel eine ganze Anzahl prächtige Christusjuden, gläubig an Christus, die sagen, wir gehören nicht mehr zum Leib des Christus, wir gehören schon zu den 144.000. Ja, bitte? Jawohl. Bevor es den Staat Israel gab, sind alle wirklichen Gotteskinder, die 2000 Jahre lang gehören zum Leib des Christus. Was aber nicht ausschließt, dass Gott gleichzeitig in der Weite seines Herzens das Evangelium aller Zeitalter auch laufen lässt. Nämlich, dass er jeden Menschen anerkennt, der Gott ehrt und niemand anders anbetet als den, der alles geschaffen hat, obwohl er nichts von Jesus Christus weiß. Bitte, nur zum Vater, Gott als Vater kommt niemand als durch den Sohn Jesus Christus. Aber zu Gott kann jeder schwarze Rabe und jeder Sünder und jeder elende Mensch schreien. Und Gott hört. Das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein, sagt der Herr. Was ist in der Schöpfung nicht Werk seiner Hände? Für wie viele Menschen sollen wir denn Fürbitte tun, Flehen und Danksagung? Nur für die Frommen. Nein, wir, wenn wir fromm sein wollen. Ich will aber, Paulus, Tagesbefehl für Kriegsleute Jesu Christi, dass ihr vor allen Dingen, und da sind wir jämmerliche Versager, samt dem davon, vor allen Dingen, mindestens frühmorgens, Flehen, Gebete, Fürbitte und Danksagung tut für alle Menschen, die brav sind, wie? Für alle in Hoheit, wie viel, sagen wir mal, von den 70 Hoheiten auf unserer Erde heute gefallen uns? Wie viel von den 70? Kaum einer. Und für die sollen wir flehen und beten und Fürbitte tun? Antwort? Jawohl, aber wir sind zu fromm und weil wir zu fromm sind, sind wir zu faul. Habe ich wieder was gesagt. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was sagt Johannes? Erkenntnis der Wahrheit ist Rettung in Christo Jesu. Das alles gehört zum wichtigen Erkenntnisbestand der Endzeitgemeinde Jesu Christi. Ich nenne drei Jahresdaten.
Erstens, 1948
hat Gott, der Gott Israels, zum ersten Mal wieder seinen Datumstempel in den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte gedrückt. 1948.
Bin ich ein echter Prophet? Mit 1948, ich hoffe. Und die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden.
1948 ist nicht, wie ich lange meinte und wir wohl alle, nun irgendein Jahr. Ne? Nein. Ist das Jahr der Kreuzigung Jesu Christi, war das irgendein Jahr? Oder wurde dieses Jahr genau vorausgesagt im prophetischen Wort? Da haben wir in Daniel 9 ein Jahr. Die Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer und hohen Priester in den Tagen Jesu kannten dieses Jahr ganz genau. Der prächtige Bibelverteidiger, Professor Bullinger, der die wunderbare englische Bibel, Companion Bible, geschaffen hat, hat in seinen Berechnungen dieses Jahr mit dem Jahr 454 vor Christus errechnet. Ich habe mir das einfach einmal gemerkt. Und dieses Jahr ist auch Ausgangsjahr, Zeitpunkt, von dem aus nun dem Daniel genau das Jahr der Kreuzigung Christi geoffenbart wurde. Von diesem Jahr vergehen 69 Sabbatjahre, also 69 mal 7 Jahre, 483 Jahre, und dann wird der Messias weggetan werden und nichts haben, das Golgatha. Erstens, 454 vor Christus plus die 483 Jahre kommen wir an im Jahre 2930 unserer Zeitrechnung. Golgatha. Es liegt heute eine Berechnung von Theologen, von Bibelkundigen, von Wissenschaftlern, von Computerspezialisten vor, die Golgatha errechnet haben und kommen auf das Frühjahr des Jahres 30 unserer Zeitrechnung. Das würde also mit dem Jahr 454 übereinstimmen, von Bullinger. So. 454 habe ich mir gemerkt. So, jetzt ist 1948 da, Stempel unseres Gottes. Dann habe ich mich gefragt, um jetzt das Jahr 454 zu prüfen, wie viele Jahre liegen zwischen 1948 und 454 vor Christus? Liebe Geschwister, sagt euch das etwas? Mir hat es allerhand gesagt, nämlich, dass 1948 nicht irgendein Jahr war, sondern genau 49 mal 49 Jahre. Was ist dann eine Zeitperiode von 49 Jahren? Das ist ja eine Halbjahrperiode. Nach 49 Jahren ist das folgende 50. das Hall- und Jubeljahr. Das Hall- und Jubeljahr ist aber gleichzeitig schon wieder das erste der nächsten 49. Denn die Sabbatjahrperiode darf durch das Halbjahr nicht gestört werden. Wie Sabbat für Sabbat darf nicht gestört werden durch die Feste, die zwischen die Sabbate fallen. Weil sie sich alle richten nach Stellung von Sonne und Mond. Nach dem Originalchronometer Gottes. So, aha. Also 1948 ist das Jahr, mit welchem zum 50. Mal eine Halbjahrperiode von 49 Jahren zu laufen beginnt. 1948 und 49 gibt 1997. Also ist das rund ums Jahr 2000 herum. diese 50. Halbjahrperiode von 48 bis 97 ist ja ein Halbjahr von Halbjahren. Das, was ein Halbjahr bedeutet, jetzt im Quadrat. 49 mal 49 ist auch noch 7 mal 7 mal 7 mal 7. 7 hoch 4. Warum, Bruder Muhl? Weil geschrieben steht, wenn ihr immer noch widerspenstig seid, werde ich euch 7 mal mehr züchtigen. Wenn es noch nicht reicht, noch 7 mal mehr, immer noch nicht, noch 7 mal mehr und immer noch nicht, zum 4. Mal 7 mal mehr. Was heißt das? 7 mal 7 mal 7 mal 7. Und beim 4. Mal 7 mal mehr werden die Nationen euer Fleisch fressen. Hat Hitler dafür gesorgt? Ist es auch schon soweit? Abschluss. Halbjahrperiode. 50. Halbjahrperiode. Läuft jetzt, bitte. Ich habe mich, darf ich mal sagen, jetzt als bescheidener Prophet betätigt. Wieso? Ich habe ja nur drei Jahreszahlen genannt, die in der Vergangenheit liegen. Nicht? 1948, Staat Israel. Das Jahr 30, Golgatha. 454 vor Christus. Alles Halbjahrperioden. Und? Das, in welchem Jahr wurde denn Jerusalem zerstört? Im Jahre 70, unsere Zeitrechnung. Wie viele Jahre liegen zwischen Golgatha 30 und 70? Ist 40 auch eine Zahl in der Schrift? Aha. Und jetzt ist 11 Uhr geworden. Diese Tatsachen haben für uns die heilige, wunderbare, herrliche Verpflichtung, uns, unserem Herrn und dem Evangelium der Gnade völlig zu öffnen, indem wir allem glauben, was geschrieben steht, es genau nehmen, wenn uns Weisheit fehlt, um Weisheit bitten, dass wir die Orientierung bekommen. Ich greife nur das Beispiel heraus. Es ist der Apostel Paulus, der im 2. Thessalonischer Brief den Ausspruch niederschreibt vom Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Wäre es gut, wenn wir orientiert wären über das Geheimnis der Gesetzlosigkeit? Antwort, ja, was schreibt denn Paulus? Denn seine Methoden Satans sind uns nicht unbekannt. Das heißt, mehr als bekannt. Ich darf hier nur eine Anzahl Bibelstellen angeben, die uns über das Geheimnis der Gesetzlosigkeit Licht zu geben vermögen. Hiob 9, 24. Ich darf ja rasch machen. Die Kassette nimmt es ja auf. Hiob 9, 24. Hiob 24, 6. Psalm 10, Vers 2. Psalm 36, Vers 1, Sprüche 11, Vers 8, Sprüche 16, Vers 4, Prediger 7, Vers 15, Jesaja 26, Vers 10, Hesekiel 21, Vers 30, dann der ganze 2. Thessalonicher, Markus 15, 28, Prediger 8, Vers 14. Für uns gilt, uns dem Herrn zur Verfügung zu stellen, indem wir ihn anschauen, um verwurzelt werden zu können in seiner Liebe. Streben die Wurzeln nach oben oder nach unten? Wir möchten so gerne Frucht bringen nach oben, sorgen aber möglichst kräftig dafür, dass möglichst wenig nach unten geht bei uns. Wurzeln schlagen nach unten in die Liebe Gottes, in die Tiefen der Gottheit, um endlich Frucht zu bringen zu können nach oben. Halleluja. Amen.